Bushaltestelle im Dunkeln, Nieselregen, 5 Grad. Du klickst auf deinem Handy rum und hoffst, dass der Bus bald kommt. Und da kommt er, die Scheiben sind beschlagen, die Heizung hält die feuchte Luft auf 17 Grad. Du steigst ein, alle haben Helm auf und dampfen ganz leicht. Jeden Donnerstag geht's zu den Radsport-Highlights der Woche. Uniformiert und wohlfrisiert begrüßen dich deine Busfahrer, reißen deine Karte ab und hoffen mit dir, dass der Himmel aufreißt, bevor wir am Start sind. Danke erstmal fürs Einsteigen. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und mein Name ist Andi Stauff.
Ich muss jeden Tag trainieren, weil Rösler KI mich einfach gönnt keine Ruhetage.
Ja, du kannst dir die selber reinsetzen, ne?
Ja, ich weiß, habe ich auch schon gemacht zwischenzeitlich.
Andi, wie viele Ruhetage hast du dir reingesetzt innerhalb von 7 Tagen?
Ich habe alle bis... Ich musste erst aufs besseres Wetter warten.
Steht das in der KI
auch,
so drin?
Das ist Horror.
Nee, das habe ich der KI so gesagt, noch bin ich da überlegen.
Ich habe heute dahingehend, ich muss heute nach Girona fliegen und dachte, ich kaufe mal Handelsblatt. Wer weiß, wozu es gut ist. Und da stand auch was über KI-Agenten drin. Habe ich durchgelesen. Und da dachte ich, wir müssen wirklich das Internet abschalten. Das geht nicht gut hier. Aber
ja.
Lass zu Hörerfeedback gehen.
Mal sehen. Sagen sie ja alle schon seit längerem. Muss nicht erst das Handelsblatt im Februar 26 viel lesen.
Ich habe ja, um zum Hörerfeedback zu kommen, wir haben eine Frage eingeschickt bekommen von Robert und die habe ich, weil der fragt, wie Profis vor wichtigen Rennen gesund bleiben und so weiter, habe ich direkt Zwiehoff beantworten lassen. Also es wird vom Profi beantwortet dann auch in einer Videobotschaft später.
Da bin ich gespannt.
Ja, und dann, ja. Ihr habt eben noch Hörerfeedback gehört. Ich habe es nämlich nicht gehört. Was gab es noch so?
Ja, wir haben die tolle Funktion auf unserer Homepage, da kann ich jetzt hier nochmal alle zu animieren, sich da zu melden. Wir haben nämlich einen Anrufbeantworter, bei dem kann man uns eine Voicemail hinterlassen. Haben wir 2 Stück bekommen und die waren beide eigentlich mit dem Hinweis, nochmal zum Thema Rose Rockets, Unibet, Rockets, Rose, keine Ahnung. Wird jetzt kein Rose-Werbespot hier. Dazu haben wir auch ein bisschen Feedback bekommen, später dazu. Auf jeden Fall gab es ja auch eine Stellungnahme von Christian Prudhomme zu dem Thema der Nichtnominierung. Und der hat auf jeden Fall nochmal angefügt, dass das Team zwar eine französische Lizenz hat, aber eigentlich auch kein französisches Team ist und deswegen auch nicht irgendwie da einen Bonus für bekommt. Und das kann man jetzt, die Aussage kann man natürlich jetzt nochmal interpretieren. Ist da so ein bisschen, nervt die das eigentlich so ein bisschen, dass die, oder dachten sie, ne, das Team will sich dadurch so ein bisschen einschleichen? Ich weiß jetzt nicht, wie genau das zusammenhängt. Man hat mal gesagt, dass das Team durch die französische Lizenz automatisch für den französischen Cup qualifiziert ist. Das sind natürlich eine ganze Menge Renntage, die das Team in den letzten Jahren so bekommen hat. Dann ist
ein
auch
sehr
so,
wichtiges Argument ist, dass der Hauptsponsor ein Wettanbieter ist und dass der dürfte in den Niederlanden zumindest nicht im Namen sein, glaube ich, wenn es eine niederländische Lizenz wäre. Die haben auch verschiedene Trikots, also das ist ganz unterschiedlich geregelt in verschiedenen Ländern und manchmal ist Unibet auf dem Trikot drauf und manchmal nicht. Das ist auch ein Grund, nach Frankreich zu wechseln, denn Unibet ist, glaube ich, von FDJ eine Tochterfirma.
Ja, ist zum Beispiel auch auf dem Bus gar nicht drauf, ne? Da hatte ich dich auch zugefragt, dass ich das gesehen habe. Egal,
auf dem Auto
nicht, gab es dahingehend Feedback einer, meinte es in holländischen Medien, wurde diese Aussage kritisch gesehen von den Journalisten, dahingehend, was Prudhomme sagt. Und dann die andere Aussage von einem Zuhörenden, der ist der Meinung, dass die ASO richtig reagiert hat und dass alles so pseudo-französisch ist. Gebe ich recht, aber dann stellt sich für mich so die Frage, generell, ab wann ist ein Team wirklich dann das Team aus der Nationalität, weil jetzt zum Beispiel Lidl Trek fährt unter deutscher Flagge, die Teamführung ist aber nicht deutsch. Also das ist halt, was nehmen wir dann als Grundlage dafür zu sagen, dass das Team, die unter dieser Lizenz fährt, dann wirklich ein einheimisches Team ist. Also ich finde das
so wie sich das Team halt identifiziert, Paul. Little Track identifiziert sich als deutsches Team, obwohl da nicht viel, genau, außer dem Hauptsponsor nicht viel deutsch ist. Außer, dass sie jetzt auch in, wie hieß der Laden nochmal? Neckarsulm.
Neckarsulm, ja. Ja gut, aber dann hast du die F, bin ich eben gerade vorgefahren.
Neckarsulm. Nicht Neckarsulm.
Nee, Neckarsulm. Sulm ist ein Fluss.
Weißt du, hast dann EF Education First zum Beispiel, die haben in Servicekursen alles an Stuff, ist eigentlich hier in Girona, in Spanien, amerikanische Lizenz. Also es ist so, ich finde, da braucht man jetzt
im internationalen Sport nicht anfangen
zu argumentieren.
Das ist also, ja alles Politik. Es geht, das Kriterium für diese Wildcard ist weder Punkte noch Nationalität, nichts. Das ist völlig frei der Tour de France Organisation. Also dass er sagt, dass es nicht ein französisches Team ist, hat auch gar nichts mit der Auswahl zu tun. So. Er muss nicht ein französisches Team auswählen. Also, dass die vielleicht dachten, dass es cool ist, aber die Gründe dafür sind andere. Das ist der Hauptsponsor und weiß ich nicht, ob das dann auch die Rennen vom Cap de France waren. Aber es geht da eben nicht darum, er kann jetzt sagen, Carreras-Roubaix ist das punktbeste Team, 23. Platz, ja, aber das Auswahlkriterium für diesen Platz und diese Wildcard sind nicht Punkte. Wenn es so definiert wäre, hätte es gar keine Frage gegeben. Es ist nicht Punkte und es ist nicht französisches Team, er hat keinen Bock auf die. Zumindest dieses Jahr. Oder Kacha hat bezahlt.
Ja. Naja, also ist egal, die sind auf jeden Fall nicht bei der Tour mit dabei. Dafür kann man jetzt jede Woche hier im Besenwagen die neuesten Updates zu dem Team hören.
Denn,
da kommen wir zu dem Punkt, der auch öfter mal
da
angemerkt ist. Ne? Das ist natürlich so, dass wir eben hier mit Basti, den, der jetzt mittlerweile auch einen offiziellen Titel hat bei Rose, ne? Oder darf man dich jetzt Pro Road Manager nennen?
Pro Sport Manager.
Da können wir auch natürlich hier über Basti.
Auch Fossis Befehlshaber.
Da kriegen wir natürlich hier super Einblicke in das Team und hoffen dazu auch ein bisschen interessantes Material hier liefern zu können. Dazu haben wir auch Feedback bekommen. Also generell Leute, danke für euer Feedback. Meldet euch gerne an kontakt@besenwagen.com, Instagram, Spotify, Kommentare lesen wir mit. Ab und zu zumindest. Und wie gesagt, Anrufbeantworter haben wir auch. Da könnt ihr gerne eure Voicemails hinterlassen.
Sowohl positive als negative Kommentare bekommen. Und Leute, es tut mir leid. Ich mache halt diesen Podcast und 50% meines Arbeitsalltags besteht halt bei dieser Firma. Deswegen ist es für mich auch relativ interessant, darüber zu erzählen. Ich habe das schon im Hinterkopf, dass ich hier nicht nur Rose-Werbung mache. Also ich versuche schon so ausgewählt wie möglich und so unbeteiligt wie möglich hier meine Meinung abzugeben. Aber es geht natürlich nicht immer.
Tippitoppi.
Tippitoppi. Und wir können jetzt direkt einfach in den weiteren Voicemail-Corner gehen, weil Rose Rockets, jetzt können wir weitermachen mit Henry Uhlich, der sein erstes Profirennen gewonnen hat. Gegen Lukas Kubis von den Rose Rockets. Und um hier auch nochmal klarzustellen, dass ich hier nicht positiv filtere für Rose Rockets, weil der flamet Lukas Kubis jetzt gleich richtig. Da machen wir weiter und dann beantworten wir das nächste Hörerfeedback mit Bens Video. Wait for it, ich spiele ein.
Servus Basti, servus Besenwagen-Zuhörer. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen hier aus dem lauten Calpe in Spanien. Ja, es ist passiert. Ich habe meinen ersten Profisieg bei der Étoile de Bézèges einfahren können auf Etappe 3. Und ja, es war, glaube ich, auch der erste deutsche Sieg in diesem Jahr, was immer was Besonderes ist. Und ja, ich muss sagen, ich habe mich die letzten Tage davor immer gut gefühlt und ich wusste, was geht. Am Tag vorher gab es ja so eine kleine Ausbremsung mit Lukas Kubis von Rose Rockets. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe mir das im Video nochmal angeguckt und es gab Blickkontakt von ihm zu mir und er hat seine Linie verlassen. Und ich habe ihn darauf am Tag angesprochen, am nächsten Tag, und er hatte nur gelacht. Ich meine, so, er würde sowas nie mit Absicht machen. Ich habe das ein bisschen anders gesehen. War auf jeden Fall eine Grauzone. Naja, dann ist er kurz danach zu Krone wegen, hat sich über mich lustig gemacht, dass ich mich bei ihm beschwert habe. Und da wusste ich, dass er heute nicht an mir vorbeifährt. Und dementsprechend war die Motivation groß, Lukas Kubis und Unibet auch ein bisschen zu zeigen, was wir können, wenn die Bahn frei ist. Und ja, der Tag war ziemlich hart, viele Anstiege, aber ich muss sagen, ich war immer bei den Besten dabei. Immer über Top 10 über die Anstiege gefahren, habe mich richtig gefreut, dass die Beine da gut waren. Und dann hatte ich meinen Teamkollegen Ramses De Bruyne noch zur Verfügung und konnte im richtigen Moment losfahren und endlich mal einen vollen Sprint ausfahren. Und ich meine, was danach passiert ist, hat ja jeder gesehen. Die Emotionen waren da und es hat mich sehr gefreut. Musste einfach alles mal raus. Und ja, für mich einfach schön, dass die ganze Arbeit der letzten Jahre sich ausgezahlt hat und es endlich mal geklappt hat. In diesem Sinne, ja, viel Spaß beim Zuhören und wir sehen uns.
Ja, ich glaube, Kubis, so grundsätzlich super lieber Mensch, aber im Rennen möchte ich ihm gar nicht begegnen. Der ist absolut übermotiviert.
Übermotiviert kann man es natürlich jetzt auch sagen, aber ich habe auch schon öfter gehört, dass der gefährlich fährt, sagen wir mal so.
Ich glaube, mit Mats ist er auch schon aneinander geraten, oder?
Habe ich schon mal gehört. Weiß ich jetzt nicht, aber ich habe es von anderen Fahrern, wie gesagt, schon gehört. Aber ich würde jetzt mal gerne hier an der Stelle herzlichen Glückwunsch, Henry Uhlich. Und herzlichen Glückwunsch, ich erinnere mich jetzt richtig an den Namen, Oskar Uhlich. Das ist, glaube ich, der ältere Bruder von Henry Uhlich. Und der hat sich scheinbar ein Bart wachsen lassen, bis Henry den ersten Profisieg holt. Und ich glaube, das kann man mit Sicherheit irgendwie bei Henrys Instagram oder bei,
auf jeden Fall,
bei dem Bruder im Instagram Profil sehen. Der war relativ lang, der Bart, würde ich mal sagen.
Ich dachte schon so, also,
coole Aktion.
Sieht auf jeden Fall, sah auf jeden Fall ein bisschen aus wie Per Vogel. Oskar Uhlich. Wir organisieren Bilder. Ja, und dann würde ich sagen, direkt weiter. Ja, Étoile de Bessèges, wollen wir noch was darüber verlieren? Ist eigentlich so ein Schweinerennen, ne? Also so richtige PKT-Rundfahrt, paar World Tour Teams am Start natürlich immer. Irgendwie war das in den letzten Jahren so ein bisschen attraktiver, weil ich habe so im Hinterkopf, dass EF irgendwie so ein bisschen so einen Aufriss immer gemacht hat. Und die da am Start waren, weil sie, glaube ich, auch mit Provence oder so oder irgendwas Südfranzösischem eine Partnerschaft hatten. Die waren aber dieses Jahr nicht dabei.
Das wurde ja bis zum letzten Jahr sehr gerne genutzt, jetzt hier um so, ja, vor allem sich um auf die Frühjahrsklassiker vorzubereiten. Dann gab es ja letztes Jahr diese Probleme, dass Autos entgegengefahren sind auf der Straße. Da ist dann auch die Hälfte vom Peloton ausgestiegen. Und ja, die großen Teams wie Little Track, Red Bull Bora Hansgrohe waren zum Beispiel dieses Jahr dann nicht mehr mit am Start. Und ja, mal sehen, ob das in den nächsten Jahren wieder anders aufgenommen wird. Ich glaube, dieses Jahr gab es keine Vorfälle und ja, dementsprechend war es nicht ganz so gut besetzt, aber trotzdem, ja, ich bin froh letztendlich über jedes Radrennen, was im Frühjahr kommt und ich gucken kann, weil es war jetzt auch ein langer Winter. Ja. Und im Gegensatz zur Tour of Oman kann man es im Fernsehen, also kann man es ja gucken. Oman,
besagter Lukas Kubis ist auf jeden Fall dreimal Zweiter geworden.
Ja. Dafür hat Henry Uhlich gewonnen. Mathieu Kockelmann hat gewonnen aus Luxemburg. Holt auch seinen ersten Prof. Nee, der hat, glaube ich, letztes Jahr schon eins gewonnen.
Der hat letztes Jahr schon was gewonnen, ja.
Genau, bei der Luxemburg-Rundfahrt. Und ja, ansonsten in französischer Hand das Rennen, ne? Ich glaube, am letzten Tag, ersten drei im Zeitfahren, alles aus Frankreich und dann dementsprechend auch die Gesamtwertung. Und den Sieger, den kann ich tatsächlich noch gar nicht. Auch relativ jung, 23 Jahre alt. Und hat dann mit dem Zeitfahrsieg sich auch das GC gesichert. Also müssen wir mal gucken. Der hat vorher eigentlich auch, glaube ich, noch gar nichts gewonnen, ne? Oder nicht viel, auf jeden Fall.
Ja, es war auf jeden Fall, das Zeitfahren ging am Schluss 2 Kilometer relativ stramm nach oben und vorher waren es nur 8. Also es waren schon auf jeden Fall Kletterer, die da gewonnen haben. So, wir switchen nach Valencia. Ich glaube, letzte Woche haben wir schon ein bisschen drüber geredet, oder? Oder hat es da erst angefangen?
Ja, unser Ben hat sich ja gerade von
Valencia schon gemeldet, dass Ben so lange von vorne gefahren ist.
Ja. Genau. Ja, Remco auf jeden Fall abgeschossen. Relativ sauber. Ich hatte gehofft, dass Kim Heiduk sein erstes Rennen auch gewinnt. Das sah lang sehr gut aus. Auf der Schlussetappe leider hat sich dann der ausgerissene Julien Bernard an dem Hinterrad fuhr Kim Heiduk auf die Fresse gelegt und Kim kam nicht mehr drum herum und hat sich auch hingelegt. Sonst hätte das gut laufen können. Der war nämlich aus dieser Gruppe, die auch durchgekommen ist, war es der schnellste, würde ich sagen.
Aber ich glaube, also wenn die beiden nicht gestürzt, wären wir irgendjemand anders gestürzt. Das war ja so glatt. Also die sind ja einfach...
Ja, also kurz vorher ist ja schon hier AJ August gestürzt.
Also Kim ist ja einfach weggerutscht, ne? Das ist so richtig so, der hat ja nur an Lenken gedacht und das Vorderrad war weg, das war krass, ey.
Ja gut, wenn der vor dir stürzt und du bist 10 cm dahinter, ist halt immer auch Game Over. Keine Ahnung, ob er es selber gehalten hätte. Naja, ich dachte mir halt so,
der Asphalt ist halt auch spiegelglatt, ne, muss man sagen. Also der ist im wahrsten Sinne des Wortes abgefahren. Das ist so krass. Ich weiß, alle, die in der Region schon mal irgendwie Radfahren waren, die können das wahrscheinlich bestätigen. Aber ja, da musst du halt einfach auch nur mal ein bisschen die Kurve falsch anschneiden oder zu schnell reinfahren. Dann bist du, glaube ich, auch deinem Finale rechnest du jetzt nicht unbedingt damit. Ne? Hast du andere Sachen im Kopf. Wer es dann doch noch ausgesteuert hat, war Emil Herzog, der dann leider auch ganz knapp nur Zweiter wird. Da hätte ich mich natürlich auch riesig gefreut, also für Kim auch, Heiduk. Aber ich saß da im Fußballstadion und habe parallel die letzten 10 Kilometer von der Etappe geguckt und lauter geschrien als bei dem einen Tor oder bei dem nicht gegebenen Elfmeter für den FC Köln. Schade, aber...
War spannend auf jeden Fall.
Coole Aktion von den Jungs, dass die da eigentlich um den Sieg mitgefahren sind und Remco schießt das Ding schon wieder ab. Ganz guten Saisoneinstand gehabt, ne, bis jetzt bei der neuen Mannschaft.
Auf jeden Fall. Und ich dachte mir schon so, das wird jetzt schon Bock gemacht haben, so als Ben, da mit der Mannschaft unterwegs zu sein. Und die beiden sind schon auf dem Weg nach UAE, wo Remco auch wieder am Start ist und Zwiehoff als Helfer. Also jetzt mal kurz Grüße.
Ja, hallo mal wieder in den Besenwagen. Ich bin gerade zurück von der überaus erfolgreichen Valencia-Rundfahrt. War eine richtig coole Erfahrung mit Remco, ja, das erste Stage Race fürs neue Team in Angriff zu nehmen. Hat mir mega Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben als Team gezeigt, in welche Richtung es dieses Jahr gehen soll und was wir uns quasi alle gemeinsam im Dezember vorgenommen haben für die Saison 2026. Ja, war natürlich extrem cool, dass wir es gleich geschafft haben, da mit einem Gesamtsieg und zwei Etappensiegen reinzustarten, hat mir persönlich extrem viel Spaß gemacht. Valencia-Rundfahrt sowieso immer gut für mich. Zweimal bin ich bisher das Ding gefahren. Zweimal haben wir das GC gewonnen. 2022 mit Alex Vlasov, 2026 jetzt mit Remco. Und darüber hinaus dann natürlich auch noch Giulio auf dem dritten Platz dieses Jahr. Das war mehr, als wir uns alle irgendwie erträumt haben, glaube ich. Und ja, meine Rolle war so ein bisschen der Climbing Support natürlich, aber auch gleichzeitig das Team zu guiden und im, ja, gerade vor allen Dingen in den Bergen immer die richtige Position zu haben, mich gegen den Zug von UAE primär durchzusetzen, dass unsere Jungs in den, ja, Anstiegen die bestmögliche Ausgangslage haben, um dann die Attacken zu forcieren. Ich finde, das hat extrem gut geklappt und hat mir mal wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, wie ihr seht, jetzt bin ich hier wieder im wunderbaren kalten Deutschland, zumindest für 2,5 Tage. Denn morgen, beziehungsweise, ja, morgen ist richtig, geht es direkt weiter in die Vereinigten Arabischen Emiraten zur UAE-Tour. Auch da wieder mit Remco. Und ja, da freue ich mich auch besonders drauf. Das ist ja eins meiner Lieblingsrennen. Ist jetzt, glaube ich, schon das fünfte Mal, dass ich dort an den Start gehe. Und ja, hatte das Team auch explizit darum gebeten, dass, wenn sie mir einen Gefallen tun wollen, dass sie mich da auf jeden Fall hinschicken, weil mir das immer wahnsinnig viel Spaß und Freude macht. Und ja, deswegen gibt's jetzt hier quasi von zu Hause eine kleine Message von mir und dann auch ganz sicher nach der UAE-Tour wieder ein Update. Wir haben noch, so wie ich das von Basti jetzt verstanden habe, eine Zuschauerfrage vom lieben Robert, der gefragt hat, wie wir Profis eigentlich zwischen den Rennen und ja im Winter, in der kalten Jahreszeit und auch vor den Highlights immer gesund bleiben. Erste ernüchternde Wahrheit wahrscheinlich, bleiben wir nicht. Also man fängt sich immer irgendeine Kleinigkeit ein über den Winter. Man fängt sich auch vor wichtigen Rennen immer mal wieder eine Kleinigkeit ein. Und ja, das gehört zum Sport genauso dazu wie das Training halt auch. Aber wir haben natürlich ein paar Tricks, dass ja, wir das Risiko ein bisschen minimieren. Ich reise zum Beispiel, auch wenn das in 2026 manchmal für den einen oder anderen Blick sorgt, immer noch mit Maske zu den Rennen. Hab vor Reisen immer ja ausreichend Schlaf vor allen Dingen. Das ist ganz wichtig, dass man nicht so komplett ausgelaugt auf die Reise geht, weil man dann natürlich das Open Window, so wie man das nennt, nochmal vergrößert, wenn man nicht ausgeruht und ausgeschlafen ist. Wir schauen zusätzlich supplementmäßig gar nicht so extrem auf viele Supplements. Also ich nehme, wenn ich reise, eine extra Dosis Zink und das war es eigentlich schon. Versuche viel Obst und Gemüse zu essen und ja, dann häufig halt Hände waschen, Hände desinfizieren, so die ganz normalen Sachen. Und dann ist das Risiko, ich sag mal, als Profi, wenn man den normalen Alltag lebt, auch wenn nicht so wahnsinnig groß. Also wir haben ja jetzt nicht unendlich viel Kontakt zu irgendwelchen Leuten, die krank sind. Wir werden beim Team auch immer gut davor bewahrt, dadurch, dass halt alle Bescheid wissen, alle sensibilisiert sind und jeder, der irgendwie ein kleines Halskratzen merkt, eigentlich immer direkt Bescheid sagt. Ja, schaffen wir es häufig, das zu vermeiden, aber auch wir sind natürlich nicht ganz davor gefeit und fangen uns ab und zu mal die ein oder andere Seuche ein. Also gehört auch dazu. Ja, ich hoffe, ich habe das zu deiner Zufriedenheit beantworten können, lieber Robert. Ich wünsche euch allen jetzt noch eine schöne Folge. Viel Spaß beim Zuschauen der UAE-Tour. Drückt uns die Daumen und ja, Update gibt's dann danach. Erstmal bis dahin, alle gesund bleiben, euer Ben.
Was ich interessant finde, ist, Vlasov muss im Vertragsjahr sein. Ne?
Ist er? Ja. Ja. Ist wieder richtig gut, ne? Also ich ist mir auch schon aufgefallen.
Der wird, ich glaube, Zweiter oder Dritter im Zeitfahren. Ne? Also was jetzt nicht irgendwie irgendwas richtig gezählt hat, weil es halt neutralisiert war, aber trotzdem die Jungs Vollgas gefahren. Mit Straßenrädern musste man fahren, weil der Wind zu stark war. Und ich glaube, er versucht sich schon eine Position zu bringen, dass er auch wirklich, wenn er zu einer Grand Tour fährt, der allerletzte Helfer ist, der eventuell auch noch auf eigene Chance fahren kann.
Oder so Top Ten halt wird.
Ja, genau. Ja, nicht in eine Position reinrücken, wo er Helfer sein muss. Das merkt man gerade wieder. Und ich bin gespannt, wie das so wird. Und welche großen Rundfahrten er dieser fährt. Ob er auch im Tourteam mit dabei ist. Weil ich glaube, da kann dann auch lustig werden, wenn Roglic auch noch dabei ist. Vlasov, Remco und Lipovic. Da.
Ich glaube, Roglic ist nicht dabei.
Ich habe mich gerade, ehrlich gesagt, mal gefragt, wann Alex Vlasov wohl das letzte Mal zu Hause war. Weil Ben hat es ja gerade angesprochen, das letzte Mal, als er mit dabei war bei der Valencia-Rundfahrt, oder nicht das letzte Mal, dass er da schon mal mitgefahren ist, als Vlasov die Rundfahrt gewinnt, das ist 22. Ja, dann ist da natürlich jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen was los in Russland. Und seitdem fährt Vlasov natürlich auch gar nicht mehr so gut. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt unbedingt am Vertragsjahr liegt oder ja, also ich kann es mir nicht vorstellen, wie sich, also ich kenne ihn jetzt nicht, weiß jetzt nicht seine Einstellung zu der ganzen Geschichte, aber jetzt so ein paar Jahre wahrscheinlich nicht mehr zu Hause gewesen zu sein, vielleicht auch keine geile Situation für einen Sportler. Ne?
An dem man kann ganz normal nach Russland reisen, ne?
Ja, wie denn? Mit dem Fahrrad oder was? Also fliegen kannst du eigentlich nicht. Oder vielleicht über sieben Ecken. Aber ich weiß ja nicht, vielleicht war er auch schon mal da, aber.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man nach Russland reisen kann, wenn man will. Also
ich glaube auch, dass Vlasov jetzt keiner war. Es gibt auch übrigens einige deutsche
Politiker, die schon da waren. Ne?
Ja.
Also von daher, man kommt da schon hin.
Also ich habe so im Hinterkopf, dass er sich damals auch relativ schnell so distanziert hat von Russland und fährt ja auch, keiner fährt mehr unter der Flagge. Ne? Ich glaube, Sivakov hat direkt Staatsbürgerschaft gewechselt.
Nicht. Vorher schon, genau. Glaube ich, Sivakov war vorher schon weg. Also vorher schon okay. Franzose.
Ja, ist jetzt auf jeden Fall Franzose und Vlasov wohnt in Monaco, oder?
Ja, aber keine Ahnung, wo der wohnt. Aber ich meine, es ist halt nicht mehr so, dass du dich halt jetzt in hier im Flieger setzt und mal kurz rüberfliegst. Also klar kannst du da über irgendwelche anderen Länder hinreisen, aber machst du dann vielleicht
ist
auch
natürlich,
nicht.
Es sind natürlich immer mehrere Überlegungen hinter so einer sportlichen Leistung. Auf jeden Fall ist mir auch aufgefallen, dass er sau stark war und dass er schon lange nicht mehr so einen Eindruck gemacht hat, wie er da jetzt drauf war. Der war nämlich, glaube ich, auch im Sprint auf der ersten Etappe war er schon irgendwie vorne drin, so Top 10 auf jeden Fall oder Top 5. Und ich bin mal gespannt dieses Jahr. Also das ist jetzt das erste Jahr, dass Ben auch eben, wir haben es ja schon berichtet oder er hat selbst berichtet, im Januar in der Höhe war mit dem Team. Ist jetzt erstmal so in der Giro-Vorbereitung, fährt jetzt auch gute Rundfahrten, geht zwischendrin wieder in die Höhe. Hat jetzt auch langsam so Erfahrungen mit Positionierung und so weiter. Ich glaube, das wird ein gutes Jahr für unseren Ben auch. Ben. Mal schauen.
Ja.
Da ist ein ganz gutes Selbstbewusstsein am Start auf jeden Fall gerade.
Wer jetzt nicht in der Höhe war, ist Remco. Ne, der habe ich heute noch einen Bericht gelesen, wo Zach Dempster, der jetzt auch Ende letzten Jahres bei uns im Podcast war, das eigentlich nochmal so ein bisschen einordnet, ne, dass er einen guten Winter hatte im Gegensatz zu den letzten Jahren, mal nicht in der Höhe gewesen ist bisher, einfach aber keine größeren Krankheiten, keine Verletzungen, Stürze etc., was so in der Vergangenheit oft der Fall war. Und dementsprechend jetzt schon so gut drauf ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er sich das schon vorgenommen hat. So, ohne auch jetzt einen Remco Evenepoel wirklich persönlich zu kennen. Einfach, wie ich ihn so einschätze, glaube ich, dass er einfach so mit so einem richtigen Bang auch aufschlagen wollte in der neuen Mannschaft. Ne? Der ist ja jetzt bisher noch nie woanders gefahren, außer bei Sudal Quickstep. Ist jetzt nicht, hat jetzt auf jeden Fall nicht lange gebraucht, um sich da einzuleben. Und wird für mich jetzt schon auch spannender, wenn man überlegt, okay, wenn es Richtung Tour geht, ich meine, da kann noch viel passieren und da wird auch noch viel passieren. Aber ich glaube, die Ansprüche für eine Leader-Position bei der Tour werden jetzt wahrscheinlich nicht kleiner, wenn er so weiterfährt.
Nee, wobei auch Lipowitz ein Interview gegeben hat und das kann ich auch komplett nachvollziehen. Dass er meinte so, ja, Remco, der findet es schon relativ gut, im Mittelpunkt zu stehen. Und das kommt mir eigentlich gefühlt auch entgegen, weil ich mag es genau nicht so. Und ich kann aber jetzt so ohne Mediendruck an mir arbeiten auch die ganze Zeit. Also ich glaube, motiviert und ehrgeizig ist der schon auch.
Ja gut,
ja, und am Ende
geh ich davon aus. Ne? Ich meine, der hat natürlich auch mit seiner Platzierung letztes Jahr bei der Tour auf jeden Fall auch den Anspruch. Ne? Und wie gesagt, die Motivation, die nimmt er davon mit Sicherheit auch mit. Aber ja, ich meine, wir haben trotzdem da jetzt, die Situation bei dem Team hat sich ja jetzt nicht groß geändert. Ne? Pellizzari jetzt auch als Helfer jetzt super stark.
Aber auch noch so ein bestätigt. Rumor gehört. Der ist auch auf der ersten Etappe, glaube ich, relativ schnell gefahren oder hat attackiert und wurde dann wohl auch zurückgepfiffen vom Kapitän.
Okay.
Etwas harsch.
Was ich aber in dem Zusammenhang auch interessant finde, ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, ist, dass Remco auch in einem Interview schon gesagt hat, dass er eigentlich bei der Tour um Platz 2 fährt. Also dieses Thema Toursieg, zumindest jetzt mal so lange Pogacar fährt, anscheinend erstmal, solange der noch fährt, erstmal irgendwie abgeschrieben. Aber wenn man sich das jetzt schon als Ziel setzt, ne? Also dass man eh wahrscheinlich nicht gewinnt, aber aufs Podium möchte, ist ja auch so eine Doppelspitze auf jeden Fall sinnvoll. Ne? Also im Vergleich zu, du musst ja irgendwie gegen Vingegaard, da haben ja jetzt nur einen Rennfahrer, den sie reinschicken können, aber UAE hat ja auch immer ganz viele noch, die so um Platz 3 und 4 rumliegen, ich glaube, dann ist es schon smarter, mit so zwei starken Fahrern anzukommen. Und ich bin gespannt, wie das starke Fahren jetzt, also was das hinten raus bedeutet für die Tour. Ne? Vorher immer andere Vorbereitung gehabt, jetzt im Frühjahr dann auch schon gut gewesen.
Und die aber anderen beiden ruhen sich noch aus, ne? Also die anderen beiden steigen nicht so früh ein.
Ja, aber ich glaube, mittlerweile ist das fast egal, um ehrlich zu sein. Dafür hat er halt noch keine Höhe gemacht. Ne? Zum Beispiel bei Pogacar kriegt man nur das mit, was man mitkriegen soll. Ne? Also ich glaube, da wird auch ganz viel nicht kommuniziert, weil klar, der war jetzt noch nicht in einem Höhentrainingslager, aber wissen wir, ob der zu Hause in einem Zelt schläft zum Beispiel, weißt du, oder ob der eine Höhenkammer in, also das sind alles so Dinge, die wir gar nicht wissen. Deswegen, ich glaube, da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem, wie sich Leute vorbereiten. Ich glaube, dass Pogacar auch mit einer ausreichend guten Form jetzt bei UAE am Start steht und da auch zeigen möchte, dass er da, der fährt nicht, Pogacar. Nee. Okay, krass.
Aber der zweitbeste Rundfahrer der Welt kommt.
Der Vingegaard
kommt nicht. Ist nicht Joao Almeida?
Wer denn?
Del Toro geht als Kapitän dahin.
Ah, okay, krass. Aber warum fährt Pogacar nicht? Ich habe das dann nicht mitbekommen.
Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob das... Also es schien irgendwann mal geplant zu sein.
Stimmt. Der Plan, der fängt mit Strade Bianche wieder an, ne?
Ja. Kann das sein? Fährt danach halt auch wieder die ganzen Klassiker. Also, dass der jetzt im Januar noch keine Rennen fährt, ist auch, glaube ich, okay, wenn man die ganze Klassikersaison fährt und dann nochmal sich aufs Tour GC vorbereitet, hat man, glaube ich, auch bis Ende Juli erstmal genug zu tun.
Ja, wie auch immer, die Aussage ist ja trotzdem richtig, dass er, wenn er reingeht, auch direkt top sein will. Und ja, ich bin gespannt, wie Remco im Verhältnis aussehen wird, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das kann man gerade schwer einschätzen.
Ich habe noch zwei Sachen, bevor wir hier zu unserem Gast kommen. Ich weiß nicht, wie viel ihr darüber hören wollt oder ob es überhaupt interessant ist. Diese Vater von Marc Soler und dieser Doping-Arzt-Geschichte, habt ihr das mitgekriegt?
Nee. What?
Also, Pepe Martin heißt der, Pepe Martin, spanischer Arzt, der so in den 2000ern so richtig in den ganzen Skandalen verwickelt war. Ich weiß gar nicht, ob... Nee, ich glaube nicht mit US Postal, aber auf jeden Fall grundsätzlich gesperrt. Und zwar egal für welche Arbeit mit Athleten, also auch mit Amateurathleten, er ist gesperrt. Und,
von wem?
Ja, von der spanischen.
Okay.
Also in Spanien ist ja, glaube ich, ist doch schon länger Straftatbestand auch. Doping. Und diese Sperre geht aber nicht mehr lange. Aber es gab wohl einen anonymen Hinweis, dass der wieder mit Athleten arbeiten würde. Jetzt, ne, geht nicht um Doping erstmal. Nur, dass er Athleten betreuen würde. Und dann wurde der überwacht und wurde an der Grenze zu Andorra von einer, ja, von Zivilpolizisten mit einem Athleten quasi angehalten und befragt. Und dieser Athlet war ein Amateur-Triathlet und das war der Vater von Marc Soler.
Der ist Amateur-Triathlet?
Der ist in diesem Kontext Amateur-Triathlet. Und mehr ist jetzt auch gar nicht zu berichten, aber das ist halt eine Verletzung dieser Sperre, die der Pip Martin im Moment noch hat. Und man fragt sich halt so ein bisschen, was hat der Vater von Marc Soler sich eigentlich dabei gedacht? Und Marc Soler wurde wohl auch schon befragt zu dieser Thematik, hat auch gesagt, so, er hat damit nichts zu tun, es ist ihm unheimlich unangenehm. Konnte aber da halt jetzt auch keine weiteren Antworten zugeben. Das ist auf jeden Fall in der spanischen Justiz passiert in der letzten oder vorletzten Woche.
Ey, also wäre mir auch unangenehm, manche, wenn mein Vater dabei erwischt wird, wie er sich einen auflegen will.
Alter, wie dein Werner Stauf mit
weiß ich jetzt gar nicht, wie man das einordnen soll, aber bei Marc Soler geht mir sowieso schon der Hut hoch.
Also es ist mindestens extrem dumm, aber halt vom Vater von Marc Soler.
Also ich glaube, Marc Soler ist bei seinen Teamkollegen äußerst beliebt. Erstaunlicherweise, muss man ja sagen, weil also das taktische Verständnis von dem Typen oder auch das taktische Unverständnis ist für mich einfach jedes Mal, also es wäre der letzte, wenn das der letzte Fahrer auf dem Transfermarkt wäre und ich könnte den für 1,50 Euro im Monat anstellen, ich würde den immer noch nicht in meine Mannschaft reinholen. Ich finde, das ist der unnötigste Fahrer, den es gibt. Den kannst du für nichts gebrauchen, ehrlich. Der fährt irgendwie eine Führung, dann denkst du, ja, okay, alles klar, der hat jetzt so sein letztes Hemd hier ausgezogen und sich völlig für seinen Leader verausgabt und dann wird er noch Zwölfter. Weißt du? So, der lässt immer was übrig und ist einfach, keine Ahnung, also fährt auch eigentlich immer so taktisch, auch ich glaube noch nicht mal, er macht es extra, er fährt aber trotzdem immer taktisch gegen sein Team. Naja.
Hat's halt nicht so richtig verstanden. Aber okay, haken wir es ab. Falls es Neuigkeiten gibt, ich versuche dran zu bleiben. Letztes Thema, Anni, vielleicht hast du genauere Infos. Der Rutsch, es ist jetzt einfach nur Fun. Der Rutsch fährt einfach in Kolumbien mit Jan-Willem van Schip rum. Ich habe so ein Foto von ihm gesehen, wie er so ein Selfie macht und hinten dran ist Jan-Willem van Schip mit seinem gottlosen Lenker. Was ist da eigentlich los?
Also, um die ganze Geschichte jetzt mal zu erklären, was Jonas Rutsch überhaupt in Kolumbien macht. Er war da schon mal mit ein paar Teamkollegen im Trainingslager, dem hat es da super gefallen. Man kann Höhentraining machen, es ist jetzt nicht wie in der Sierra Nevada Meter hoch Schnee, also zumindest keiner, der vom Himmel fällt. Und ja, er ist jetzt aus Australien eigentlich direkt nach Kolumbien gegangen, um auch so ein bisschen den Jetlag, wenn er jetzt zurück nach Europa kommt, ne, das ist ja immer so ein Thema, da verlierst du schon ein paar Tage, da war jetzt die Anpassung eigentlich einfacher, wenn man einmal um die Welt fliegt sozusagen. Und
Mann, Jet-Set-Rutsch.
Er war da jetzt eigentlich verabredet mit Taco van der Hoorn und Georg Zimmermann. Georg Zimmermann war irgendwie geplant, dass der nochmal, dass er erst später anreist. Aber Taco van der Hoorn hat sich angekündigt und sagte, er bringt noch einen mit. Kam dann aber doch nicht. Und wer kam? Wilhelm van Schip. Ja, was willst du machen, ne?
Ja, gut. Ich hol mal eine Voicemail.
Ich bin mal gespannt, was er erzählt. Ich denke mal, wir kriegen hier bestimmt auch eine Voicemail von Jonas.
Aber das Foto, was wir gesehen haben von ihm, ist ja Jonas, also man sieht nicht, was Jonas für ein Rad hat, aber Wilhelm van Schip fährt auf jeden Fall ein Gravelrad, was viel zu klein aussieht, mit so 10 cm Spacer unterm Vorbau.
Und Vorbau nach oben, 20 cm.
Also, machen die ja Gravel-Trainingslager oder fährt da einfach
keine
was
Ahnung.
Wilhelm van Schip
also,
macht,
so wie ich mir das gerade da vorstelle, treten die sich da eigentlich ein, also die schrauben sich ja jeden Tag gegenseitig einen raus, nebeneinander. Der eine fährt dann wie Graham Aubrey auf so einem viel zu kleinen Gravelrad in Aero-Position und Rutsch fährt einfach wahrscheinlich die ganze Zeit 400 Watt nebendran.
Ja. Haben die zwei
Es klingt nach einer richtig guten Sitcom auf jeden Fall. Wir bleiben auch da dran.
Aber der bei Taco van der Hoorn wäre auf jeden Fall in der Mixtur gut reinpassen noch.
Ja, definitiv.
Also ich weiß jetzt, das war mein letzter Stand. Ich weiß jetzt nicht, ob der irgendwie auch erst später kommt oder gar nicht mehr. Auf jeden Fall war er nicht zum vereinbarten Zeitpunkt am Treff, wo sie sich treffen wollten. Und da war dann halt nur der Van Schip.
Ganz kurz einseitig
einwerfen. Keine Ahnung, wie das ist.
Man müsste eigentlich mal eine Half-Wheeling-Weltmeisterschaft einführen.
Das klingt so danach. So ja.
Eins gegen so eins einfach, bis einer aufgibt.
Ja, genau. Genau, und dann kommst du eine Runde weiter. Und also fände ich super.
Da müssen wir Linus Gerdemann aus dem Ruhestand holen. Der gewinnt die dann auch noch.
Ja, auch wahrscheinlich, ja. Oder einfach alle Profis, die zwischen 2000 und 2010 Profis geworden sind. Alter.
Die hat er ja schon.
Wer sind für
die
euch,
hat er ja schon geschlagen.
Wer sind für euch die größten Half-Wheeler?
Ja, mit Abstand Linus Gerdemann.
Aus eurer Karriere,
Linus mit Gerdemann? Abstand. Mit Abstand. Also, der ist schon einmal um die Welt Half-Wheeled vorgefahren und macht wieder Half-Wheeling. Ja, wirklich, also das ist
auf Mallorca auch unglaublich. Traumatas erlebt. Ja.
Also ich habe schon Fahrer neben ihm Schreikrämpfe bekommen sehen, weil er einfach immer weiter und du konntest auch schnell, du konntest auch einen Sprint fahren, der war immer noch einen halben Meter vor dir. Unmöglich, das gegen den zu gewinnen.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von Leute, heute wird der Besenwagen mal wieder von Sally angeschoben. Mit Sally kannst du dir eine eSIM installieren und Datenpakete für die nächste Reise buchen oder einfach um weiteres Datenvolumen in der Tasche zu haben. Du sparst dir zum Beispiel die Roaming-Gebühren, wenn es ins Ausland geht und hast die Kosten unter Kontrolle. Sally ist übrigens ein Produkt von NordVPN und bietet daher auch zusätzliche Sicherheitsfeatures wie Werbeblocker, Schutz vor verdächtigen Links und du kannst sogar deinen virtuellen Standort ändern. Sonst noch was, Andi?
Warte kurz. Okay, alles klar. Ich glaube, du hast das ganz gut zusammengefasst und ich habe mir in der Zwischenzeit direkt schon mal ein Datenpaket für die UAE-Tour nächste Woche gebucht. Und so schnell geht das. Also App runterladen, eSIM installieren, Datenpaket auswählen und fertig. Und man kann das also ganz easy auch vor der Reise machen, denn das Paket wird dann auch erst vor Ort aktiviert. Und ja, Podcast aufnehmen von dort wird kein Problem sein. Mit dem Rabattcode habe ich sogar ein bisschen was gespart noch dazu.
Genau. Auf sally.com/besenwagen findet ihr nochmal alle Infos zu Sally und auch unseren Rabattcode Besenwagen, den ihr sonst direkt in der App auch eingeben könnt. Also checkt's aus, egal ob ihr Jet-Set-Fahreragent seid oder fürs nächste Trainingslager genug Datenvolumen braucht, um euren Recovery-Serienmarathon durchzuziehen. Mit Besenwagen und Sally seid ihr bestens unterwegs.
Herzlich willkommen. Es war jetzt so ein bisschen Mystery. Ich habe es auch in der Einleitung noch nicht angegeben. Wer bis jetzt nicht in die Folgenbeschreibung geguckt hat, sieht jetzt Pascal Ackermann. Herzlich willkommen im Besenwagen zurück nach Folge 9, 10. September 2018.
Ja, lange her.
Da warst du noch fast Neoprofi.
Da war ich noch jung und knackig.
Die ganzen Erfolge sind echt erst nachher passiert. Ich habe nämlich eben mal reingeguckt und Fossi und ich haben eben mal so überlegt, so was ist seitdem passiert. Und dann sind uns eigentlich nur so Sachen eingefallen wie Vater geworden, 32 Jahre alt, mittlerweile, also so richtig, ja, erwachsen geworden in der Zwischenzeit.
Ja, jetzt kann man so sagen. Giro und so war ja alles noch danach. Es war richtig nur der Meistertitel vorher, glaube ich.
Genau, und da kann man sagen, ganz kurz, ne, weil der gute Markus Burk hat sich ja nicht in den Besenwagen traut, weil es ein schlechtes Omen ist. Die meisten, die in den Besenwagen kommen, ist ein gutes Omen. Die sind danach richtig erfolgreich. Also Markus, wenn du mal richtig was schaffen willst, ne, bist herzlich eingeladen.
Ob die Tür nochmal aufgeht, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. ja, lass mich kurz zusammenfassen, weil das habe ich auch noch, also nur das Allerwichtigste habe ich mal kurz aufgeschrieben. Aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich schon ewig her. Und seitdem bist du nicht nur von Bora zu UAE gewechselt, danach zu Israel und jetzt zu Jayco, sondern hast auch 3 Giro-Etappen gewonnen, das Punktetrikot beim Giro gewonnen, Frankfurt-Eschborn jetzt so als Deutscher mal auf die Liste genommen und 2 Vuelta-Etappen gewonnen. Also lief nicht zu schlecht.
Ja, die letzten paar Jahre waren ein bisschen schwach, aber der Anfang war gut. Also wenn es jetzt wieder besser wird danach, dann bin ich echt zufrieden, weil dieses Jahr steht recht viel an, was gut passen wird. Da würde ich alles mitnehmen, was geht.
Aber jetzt am Anfang direkt mal eine Frage. Also dein Wechsel, Jayco, war das aufgrund dessen, weil du im besten Trikot der World Tour unterwegs sein wolltest, also im schönsten? Also in meinen Augen ist es das schönste Trikot.
Ja, ich würde sagen, das war definitiv mit auch ein Grund, dass man wieder Trikots weiterschenken kann an Kinder, weil jeder freut sich einfach drüber. Und auch definitiv, weil ich einfach die ganzen Freiheiten habe, die ich brauche. Es ist noch recht entspannt in dem Team, ist noch nicht alles so strikt. Und der ganz, ganz große Punkt ist, ich bin der einzige Sprinter im Team. Und das war für mich gar keine Sekunde Zeit, drüber zu überlegen. Da habe ich einfach gesagt, das muss ich machen, die Chance muss ich nutzen. Und das war mein ganz großes Ding, da ich gesagt habe, ich will dorthin. Und dann natürlich mit der politischen Situation. Letztes Jahr war ich dann ganz happy drüber, dass ich recht früh die Entscheidung getroffen habe zu gehen.
Wie war das letztes Jahr für dich? Hast du da negative Erfahrungen gehabt? Ich meine, ich habe das Ganze ja auch die letzten Jahre noch sogar von Rick Zabel mitbekommen. Ihr hattet die Option, irgendwie auch neutrale Trikots zu fahren im Training oder so. Gab es da irgendwelche Geschichten oder was jetzt einfach nur sagst, dass du sagst, okay, ich bin einfach froh, mit dem Thema nichts mehr zu tun zu haben.
Ja, ganz persönlich muss ich sagen, ich habe nicht viel Gegenwind abbekommen, aber es war einfach die Unsicherheit. Wir hatten immer Sicherheitsdienste um den Bus stehen, die jetzt zivil gekleidet waren, die waren immer bewaffnet. Wir waren oft auf einem anderen Parkplatz vorm Rennen, wo wir sichergestellt wurden, dass da nichts passieren kann. Bei den Einschreibekontrollen oder Präsentationen gab es oft Gegenwind. Also das hat man schon bei den Rennen gemerkt, aber jetzt zu Hause habe ich jetzt keinen Gegenwind gekriegt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ab da, wo es richtig kritisch wurde, komplett unterm Radar gewesen und habe nichts mehr gepostet, keine Trikots mehr davon angezogen und habe dann einfach mein Ding gemacht. Und beim Rennen habe ich mich auch sehr zurückgehalten, dass ich da nicht irgendwo in eine Situation komme, was einfach ein mulmiges Gefühl war und man ist nicht mehr gern zu den Rennen gefahren. Und das war schon ein einschneidendes Erlebnis, würde ich sagen. Und gerade wo ich mich damals entschieden habe, dass ich dorthin gehe, war die Situation noch komplett anders. Der Krieg hat noch nicht begonnen gehabt. Und eigentlich, sobald wir mit dem Team starten wollten, ging das alles los. Und im ersten Jahr war es auch noch recht klein gehalten. Aber letztes Jahr im Sommer bei der Tour hat man gemerkt, jetzt wird es langsam kritisch. Da gab es schon extrem viele Proteste gegen uns, auch wo sie über die Ziellinie gerannt sind. Und da hat es sich dann einfach so hochgesteigert ab der Tour und dann bei der Vuelta weiß ja jeder, was passiert ist.
Ja.
Und ich war dann froh, als ich das alles ablegen konnte und einfach mit Spaß Radfahren konnte.
Hast du das Gefühl gehabt eigentlich, wir gehen da richtig hart rein hier, aber hast du das Gefühl gehabt, dass das Team das gut gehandelt hat oder habt ihr euch da ein bisschen verloren gefühlt auch manchmal?
Ja, man muss sagen, das Team und Staff und Mitarbeiter, die standen alle für uns. Also wir haben fürs Training extra Trikots bekommen. Wir waren in Südafrika im Trainingslager und sind komplett zivil gefahren. Wir hatten auf unserer Reisekleider stande nichts drauf, weil es wurde extrem auf uns geachtet. Aber am Ende war es halt einfach so, dass das Team auch nichts mehr machen konnte für uns. Da war dann halt einfach die Situation zu hoch gekocht und ich denke, das war dann ein wichtiger Schritt, dass sie gesagt haben, wir enthalten uns jetzt davon oder wir gehen von dem ganzen Thema weg und machen ein neues Team da draus. Und ich denke, das Team war immer auf unserer Seite und es war halt immer schwer, recht schnell zu reagieren und da kann man keinen Vorwurf machen. Ich war nicht dabei bei der Vuelta, über das Thema kann ich nicht sprechen, da habe ich auch keine Insights. Und ich muss aber nur sagen, oder ich kann nur sagen, das Team hat immer alles für uns gemacht, dass wir uns sicher fühlen können.
Nice. Wie ist der Kontakt zu Jayco entstanden? Ist das wirklich einfach, also braucht man ja nicht beschönigen, wenn es einfach über Agent und Anfrage und Sprint und so weiter gegangen ist, aber bei Jayco gibt es ja mittlerweile auch eine ganz gute deutschsprachige Fraktion. Kanntest du schon jemanden? Kam der Kontakt irgendwie über Peter Leo oder was auch immer, die Österreicher, oder war es ganz klassisch?
Nee, es war ein ganz unklassischer Weg. Also wir haben eigentlich im Frühjahr schon angefragt und haben eigentlich eine Absage gekriegt. Und dann hat sich aber die Situation ergeben, dass klar war, dass Dylan das Team verlassen wird. Und dann hat mein alter Trainer aus der U23-Zeit, Christian Schroth, hat mich angerufen während der Tour und hat gefragt, wie es aussieht, was ich nächstes Jahr vorhabe. Und dann kam das alles wieder ins Laufen. Und eigentlich lief das dann alles über meinen alten Trainer, der mich wieder zurückgeholt hat.
Ja, das ist, ich hatte es schon so ein bisschen im Gefühl, ne? Also ich weiß nicht, ist Peter Leo noch so, wir müssen den auch mal wieder hierher holen, eigentlich haben wir gesagt, einmal im Jahr muss er kommen. Ist er da noch richtig involviert oder?
Ja, der ist komplett voll dabei. Ja. Also ich habe ihn jetzt auch das erste Mal kennengelernt im Trainingslager, eigentlich ein richtig lustiger Mann.
Geiler Typ,
macht,
ne?
macht sehr viel für den Bizeps und sehr viel für die Brust, hat immer sehr enge T-Shirts an. Also und dann auch sein österreichischer Dialekt dazu, also definitiv ein Mann, der in ein Team muss und auch gute Stimmung verbreitet.
Ja. Stark. Ja, du bist jetzt auch wieder zusammen quasi mit Christian Schroth, der ist jetzt wieder dein Trainer, oder? Also ich habe ihn, vor ein paar Wochen in den Jahr im Hotel getroffen.
Ja, genau. Also wir haben dann auch relativ schnell, wo das klar war, dass ich ins Team komme, war es eigentlich auch keine Frage, weil ich habe gesagt, ich würde gern wieder zu ihm zurück. Und er hat auch gesagt, dass er gern wieder mit mir arbeiten wird. Und ich habe gesagt, ich brauche wieder einen deutschen Trainer, wo ich einfach in meiner Sprache mit ihm sprechen kann, was ich genau brauche, was wir im Training nochmal verändern müssen. Und es war dann für mich eigentlich gar keine Frage, dass ich zu Christian zurückgehe. Und bin auch sehr happy drüber über die Zusammenarbeit. Ist einfach ein Trainer, mit dem kann man viel sprechen. Der fragt auch viel nach, wie fühle ich mich jetzt, was würde ich wieder machen? Und dann kann man immer ein gutes Zwischending finden aus meinem Gefühl und seinem Gefühl, wo wir dann recht gut draufkommen und auch, glaube ich, aktuell ziemlich gut drauf sind für das, was jetzt ansteht.
Aber war das für dich so ein Riesenhindernis, quasi es nicht auf Deutsch irgendwie wiedergeben zu können? Also so Nuancen dann oder was war dann vor allem das Problem mit nicht deutschsprachigen Kindern?
Ich sag mal so, wir haben alle ein normales Englisch, wo man sich normal unterhalten muss. Aber wie erklärt man jetzt einen Trainer auf Englisch, dass man genau noch ein bisschen übers Laktat gehen muss und aber nicht zu viel machen will und das so alles ins Detail rein? Das finde ich halt ganz, ganz schwer auf Englisch. Und das noch, also ich kann es ungefähr so beschreiben, wie erkläre ich einem Doktor, was für einen Schmerz ich jetzt habe auf Englisch? Ich habe gesagt, das kann ich auf Deutsch machen, ich kann genau sagen, wo zwickt's. Aber im Englischen habe ich keine Chance. Ich kann sagen, ich habe Halsschmerzen, ich habe Husten und ich habe Covid. Das ist das Einzige, was du im Detail auf Englisch sagen kannst. Oder ich habe einen gebrochenen Knochen. Aber das sind halt nicht die Details, wo man halt in der Trainingswissenschaft braucht heutzutage, um sich fit zu fühlen.
Also würdest du sagen, das war auch immer so ein Punkt die letzten Jahre, wo du ja einfach mit dem Trainer nicht so ganz auf einen Nenner gekommen bist und immer so ein bisschen auch, dass dir so ein bisschen was gefehlt hat übers Training? Oder war das jetzt einfach so die Entdeckung wieder, okay, jetzt mit Christian kann ich wieder quasi ein bisschen schwätze, ne, und dann und versteht man sich einfach besser?
Ja, na, ich sag mal so, die letzten Jahre waren generell sehr schwer, weil ich extrem viele Verletzungen hatte. Und gerade dann mit Verletzungen auch auf Englisch zu sagen, ich kann jetzt nicht länger trainieren, weil ich hatte einen Steißbeinbruch, ich hatte einen Schlüsselbeinbruch. Letztes Jahr habe ich mir zweimal den Ellenbogen, ist mir aufgeplatzt bis auf den Knochen, wo ich immer wieder rausnehmen muss. Und das sind halt so Sachen, wo ich einfach mit einem Trainer auf Deutsch sprechen kann. Ja, ich kann jetzt morgen nur 2 Stunden locker fahren, weil die Winde darf sich noch nie entzünden. Und wenn du dann einen englischen Trainer hast, der dich persönlich nicht kennt und ich weiß, wie du handzuhaben bist, der denkt dann immer, du willst einfach nur abducken. Und das ist dann ganz, ganz schwer zu erklären. Und von daher ist es mir wichtig, dass du einfach einen Trainer hast, der dich persönlich kennt, der dich versteht und einfach auf deine persönlichen Bedürfnisse eingehen kann und dir einfach vertraut, dass er weiß, okay, heute ist der Tacho mal Leergang. Das passiert ja auch ab und zu mal, gerade wenn man ein bisschen schlampig ist wie ich. Und dann, dass er dir einfach vertraut und sagt, ja, okay, der hat das Training heute gemacht und der steht hinter dem, was ich will. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das finde ich, das kann man mit jemandem machen, wo man sich gut versteht, wo er wirklich weiß, so ist der Junge. Und im Englischen, das finde ich das ganz, ganz schwer.
Ja, ich finde das ein interessantes Thema, weil das ja auch gerade so aktuell ist, ne? Also jetzt bei Wismar Liese Bike gab es jetzt ja den Trainer von Vingegaard, der das Team verlassen hat, wo er sagte, dass er seine, wie soll man es beschreiben, also quasi seine Passion, die er für den Sport hat und für das Trainersein und die Kreativität hat er nicht mehr umsetzen kann. Dann auf Grundlage dessen haben dann jetzt irgendwie, oder auch davor schon einige Sportler, Walter, wie hieß der? Attila Walter? Wie rum heißt er?
Attila Walter, ja.
Genau, der. Das ist mir ganz Namen entfallen.
Dylan van Baarle hat sich gemeldet.
Ein paar Leute haben sich gemeldet und meinten auch so, dass es zu technisch geworden ist, zu wenig zwischenmenschliche Kommunikation. Ist es für dich auch so ein Ding, wo du gemerkt hast, in den letzten Jahren, es wurde extrem im Radsport? Also ich meine, wir haben jetzt vor, keine Ahnung, so 6 Jahren, jetzt haben wir dann gesprochen, 7 Jahren hier im Podcast, seitdem hat sich gar nichts getan, du hast viele Erfolge eingefahren, aber der Radsport hat sich auch extrem verändert. Ist es so für dich so ein negativer Trend, den du festgestellt hast?
Ja, also,
dass du die Zwischenmenschliche gar nicht mehr richtig stattfindet, zwischen auch einem Coach, wem auch immer, der verantwortlich ist für dich im Team?
Ja, ich sag mal so, es ist halt alles, sagen wir mal, distanzierter geworden. Also ein Sportler arbeitet, oder ich sag mal so, es sind mehrere Egoisten mittlerweile unterwegs. Also es schaut jeder nur noch auf sich. Es hat jeder seine Küchenwaage beim Essen dabei, der genau das essen will, was draufsteht. Jeder will genau trainieren, was auf seinem Trainingsplan steht. Das sind einfach Sachen, wo jeder nur noch auf sich schaut und jeder will das Perfekte für sich machen. Und so ein wirklich Zusammenarbeiten gibt es dann im Endeffekt nicht, weil im Endeffekt jeder will am Ende im Rennen auch seine Punkte ergattern, weil jeder schaut nur noch auf Punkte. Und in Teams ist heutzutage wichtig, 3 Mann in Top 10 zu haben, anstatt ein Rennen zu gewinnen. Das sind halt alles so Sachen, das hat sich im Radsport extrem gewandelt. Und ich weiß noch nicht, wo das weiter hingeht, weil ich glaube, das wird in den nächsten Jahren eher noch schlimmer, gerade für uns ältere Fahrer, die noch die schöne Zeit kennen, wo du einfach ein Team hattest, wo zu 100% hinter dir stande, wo keiner überlegt hat, ich brauche jetzt noch zwei Körner, um dann im Ziel 50. zu werden anstatt 100. Und das sind halt alles so Sachen, wo heutzutage jeder nur noch drauf schaut, dass er für sich gut ist und einfach nur vorne mit anfangen kann und noch einen Vertrag irgendwo kriegt. Und das gab es früher einfach nicht. Da waren die Jungs hinter dir gestanden und haben gesagt, du bist unser bester Mann, wir fahren hier für dich, egal was heute passiert.
Ja, ich meine, das kann natürlich auch so ein bisschen vom Team her auskommen, ne? Durch die Relegation, die es jetzt gibt, ist natürlich auch extrem wichtig. Und Astana hat es letztes Jahr vorgemacht, wie das gehen kann, ne? Wenn du halt jeden Rennen irgendwie mit so vielen Leuten wie möglich unter die ersten 10 fährst. die machen dies ja eigentlich schon fast so weiter und waren am Ende, war es glaube ich, zweitbeste Team letztes Jahr, ne? Also wenn man, ja, wenn glaub, sowas halt wichtiger wird jetzt.
Viertbestes Team, ne? Von den Punkten her, Wahnsinn. Und ja. Jetzt schaut jeder nur auf das Punkte-Ranking und ja, ist relativ schwer, sage ich mal so, ein richtiges Team zu kreieren, wenn jeder sagt, wir wollen auf die Punkte schauen.
Ja, aber da muss man jetzt auch schon sagen, dass Astana auch gefahren ist, um Radrennen zu gewinnen. Ne? Also die, klar, die haben auch mal viele Leute davon reingebracht, aber du hast auch gesehen, die Art und Weise, wie sie fahren, die wollten die Radrennen aber auch schon gewinnen. Also klar gab es auch mal Sprints, wo die mehrere Leute von reingeschickt haben, aber die sind sich, also zumindest von außen, ja, ich glaube, die waren alle sehr motiviert, sagen wir mal so, auch intern, das irgendwie zu schaffen. Aber ja, dein Teamkollege hat das ja auch gesagt, ne? Michael Matthews, der meint ja auch, dass das den Radsport gerade irgendwie kaputt macht, dass man die ganze Zeit auf diese Punkte starrt und eigentlich nur ja, schaut, dass man so viele wie möglich mit nach Hause nimmt am Ende des Tages, ohne irgendwie wirklich auf Sieg zu fahren.
Ja. Ja,
aber es betrifft euch doch, aber ganz kurz, es betrifft euch doch auch, oder? Also ich meine, ihr seid ja auch ein Team, was um Punkte kämpfen muss.
Ja, aktuell sind wir Zweiter im Team-Ranking. Also bis jetzt läuft unser Jahr ganz gut, von daher sind wir sicher, aber jetzt die letzten Jahre war das bei uns oder bei Jayco schon auch wichtig. Bei Israel war es noch wichtiger, weil sie wussten, wenn wir nicht unter den besten 18 Teams sind, werden wir keine Rennen mehr fahren. Also einfach nur wegen Name. Und von daher war das noch viel, viel wichtiger bei denen, dass die da wirklich vorne mit drin sind und die Einladung kriegen müssen. Und das ist mittlerweile in jedem Team, glaube ich, ganz, ganz vorne Priorität, Punkte. Selbst bei UAE war es damals sehr wichtig, damit man das beste Team der Welt ist.
Ja, doch, bei denen ist das wirklich auch eine Vorgabe, ne? Also da zählt das fast schon mehr als die Einzelwertung teilweise. Ich habe gerade nochmal reingeguckt, heute gab es ein Update von dem Ranking.
Dritter.
Astana ist tatsächlich Erster, UAE Zweiter und ihr seid jetzt Dritter. Aber ja, auf jeden Fall mit noch schon vielen Punkten vor Red Bull Bora-Hansgrohe aktuell.
Wie geht denn das? Wie kommt denn Astana dahin?
Aber jetzt die haben heute Oman haben die gewonnen.
Asienmeisterschaften waren, glaube ich, schon. Ne? Jetzt die Nationalmeisterschaften in Australien waren ja auch schon. Da hat das euer Team ja zum Beispiel viele Punkte abgeräumt. Ja, wie du sagst, lief schon ganz gut. Du bist jetzt ja gerade erst also im ersten Jahr bei der Mannschaft. Was sagen so die Teamkollegen? Hat sich da was geändert? Weil abgesehen von der deutschen Fraktion haben sich ja auch sonst so ein paar Personalien in der Teamleitung geändert. Steve Cummings zum Beispiel ist von Ineos Grenadiers zur Mannschaft gekommen. Man hat sich da so ein bisschen auch internationaler aufgestellt. Ne? Also jetzt so ein bisschen von diesem australischen Kern, so, den man jahrelang hatte, hat man sich verabschiedet.
Ja, ich würde sagen, jetzt ist halt so ein bisschen dreigeteilt. Man hat den australischen Kern immer noch, man hat einen großen italienischen Kern und wir haben auch einen recht großen deutschsprachigen Kern im Team und das sind jetzt die drei großen Nationen quasi, die da zusammengeführt wurden und zusammenarbeiten und ich weiß nicht, wie es vorher war, da kann ich nichts drüber sagen, aber ich muss sagen, so wie es jetzt gerade läuft, von der Konstellation ist eigentlich recht gut und sehr ausgeglichen.
Wie war deine Vorbereitung, wie war dein Winter und was kommt jetzt, was steht auf dem Zettel?
Ja, mein Winter habe ich dieses Jahr komplett in Österreich verbracht, weil einfach unser Kind im November geboren wurde. Und dann habe ich gesagt, ich will eigentlich so viel Zeit wie möglich zu Hause verbringen, außer die zwei Teamtrainingslager. Ich habe keinen einzigen Tag Training verpasst, weil das Wetter hier so gut war, dass wir echt Glück hatten. Die Leute in Spanien hatten es schlechter wie wir hier. Mhm. Und von daher lief das Training eigentlich recht gut. Und klar, Rennen kann ich jetzt noch nicht viel sagen. Ich bin jetzt nur Saudi gefahren, wo zwei Etappen habe ich ein bisschen vermasselt. Aber sonst die Form, würde ich sagen, war ganz gut. Und jetzt am Wochenende fliege ich dann quasi zu Almeria und Algarve. Und dann startet in Belgien die Saison.
Wie ist es jetzt so als neuer Vater, mit dem dann wegfliegen, wiederkommen und irgendwie schlafen können und all diesen Dingen? Also hat sich da jetzt für dich viel verändert? Also sicherlich wird es ein bisschen lauter sein ab und zu mal nachts.
Rossi fragt für einen Freund.
Also wir haben das Anfängerglück bis jetzt gebucht. Wir haben mich auf den Tisch klopfen, weil das Kind ist extrem lieb. Das schläft aktuell nachts über 8 Stunden durch. Also haben wir echt Glück. Krass. Aber es fällt dann schon schwer, wenn man dann gerade so nach 1-2 Wochen zu Hause wieder los muss. Weil dann einfach, du bist es gewohnt, quasi in dem Tagesablauf zu sein. Du bist eine Woche weg und dann kommst du zurück und die Frau hat es halt alles alleine gemacht und du stehst dann eigentlich nur im Weg rum, du kannst nichts helfen, weil das so ein eingeschworenes Team ist. Und dann brauchst du immer wieder 3 Tage, um reinzukommen, damit du überhaupt weißt, wie ist jetzt der aktuelle Stand, weil es sich ja über eine Woche extrem viel verändert. Und brauchst immer wieder 1-2 Tage, bis du reinkommst und dann geht's wieder von vorne los. Aber ich wollte es nicht missen, das ist echt ein verdammt schönes Gefühl.
So ging es mir früher beim Einkaufen. Du warst ein paar Tage zu Hause, hast du irgendwas eingekauft, kommst du wieder, schon musst du wieder die Hälfte wegschmeißen und neu einkaufen.
Das ist vergleichen mit Kind kriegen, hört sich so an,
ja. Aber das ist ja immer so das Ding, ne? Wenn du als Radprofi irgendwie, du bist dann halt wochenlang teilweise unterwegs, kommst nach Hause und für dich geht es ja eigentlich wieder da weiter, wo es aufgehört hat, ne? Aber in der Zwischenzeit ist schon viel passiert. So, das ist schon, ich weiß gar nicht, wie das in so anderen Sportarten ist. Da haben gibt ja nicht viele Sportarten, die so viele, glaube ich, Reisetage haben wie ein Radprofi, ne? Also Fußballer ist eigentlich nur alle 2 Wochen mal 2 Tage im Auswärtsspiel.
Ich glaube, noch krasser ist sowas wie NBA oder so, wo du nur unterwegs bist.
Ja, oder bist jetzt Bergfahrer mittlerweile, dann kannst du dir einfach nur alles in dein Auto packen und lebst einfach durchgehend in der Höhe. Da brauchst du kein Zuhause mehr.
Das ist echt krass, habe ich auch, ich weiß gar nicht welcher, ich glaube Paul Sykes hat es gesagt, ne, dass er irgendwie seit Monaten seine Freundin und seine Familie nicht mehr gesehen hat, weil er irgendwie die ganze Zeit an irgendwelchen Vulkanen herumhängt oder so. Das ist halt echt krass, ey.
Ja, früher war alles besser, ne? Pascal hat es ja eben schon gesagt. Ist man einfach nur Fahrrad gefahren und musste sein Essen nicht.
Es war schon eine verdammt geile Zeit früher. Also, wenn man dann gerade mit so
einem Du hast schon das Beste, du hast das Beste noch verpasst.
Ja, aber ich habe die schöne Zeit noch erlebt. Ich weiß, was man damals, wie das früher alles ablief. Und ich glaube jetzt für so einen jungen Radfahrer, wenn der später mal in Rente geht, der wird nicht gut über den Radsport reden. Und ich kann immer sagen, ich habe noch eine geile Zeit erlebt, ich hatte noch coole Wochen im Trainingslager und so. Und das gibt es ja heute gar nicht mehr.
Aber würdest du unter den heutigen Bedingungen, würdest du Radprofi werden wollen? Also wenn du jetzt quasi nochmal von neu starten müsstest, du bist ein junger Rennfahrer, natürlich wächst man damit dann auch auf, man kennt es halt nicht anders, das ist dann auch immer schwierig, das irgendwie zu vergleichen.
Und wenn
ich glaube, wenn man damit aufwächst und das alles so kennenlernt, dann glaube ich schon, dass es noch Spaß machen kann oder man sagt halt einfach, das ist normal. Aber wenn man das einfach so gelernt hat, wie es früher war, dann glaube ich, würde ich sagen, du willst kein Radprofi werden. Man sieht es ja jetzt auch ganz Pascal, extrem. Ne? Das stimmt, ja.
Also so wie du dich hast ausleben können in der Zeit, wo du Profi geworden bist und anfangs Jahren, wo du sagst, was noch geil war, das geht ja heute nicht mehr. Also vielleicht die Dinge, die einem dann noch ein bisschen Spaß reingebracht haben, die muss man jetzt ja ausschalten, um in diesem Korsett leben zu können, die der Radsport ja momentan ist. Ja,
es geht halt einfach gar nicht mehr. Also dieses soziale Leben zu Hause auch ist eigentlich gar nicht mehr möglich. Und wir haben jetzt noch Freunde einfach daheim, die das alles so mit reingewachsen sind, die wissen, wie das funktioniert. Aber wenn du jetzt zu Hause bist als junger Kerl, du gehst vielleicht zur Schule. Wenn du überhaupt noch gehst zur Schule, dann hast du deinen Trainingsplan, du gehst früh schlafen, du machst dein Eisbad, du machst dein Heat-Training, du machst dein, was weiß ich was alles, du hast eigentlich gar keine Zeit mehr. Also du hast kannst kein soziales Leben mehr haben, das ist unmöglich.
Ja, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, ne? Weil auch die, ja, wie du sagst, ne, die Anforderungen, die steigen, Juniorenfahrer, also sagen wir mal, die skandinavischen Juniorenfahrer zum Beispiel, die können ihren Unterricht online nachholen. Das heißt, die können auch so ein bisschen ihr Tageslicht ausnutzen und ihre Stunden abspulen. Hier in Deutschland wird es ja dann schon fast unmöglich, wenn du nicht gerade auf einem Sport, auf einer Sportschule bist, weil sich da einfach die Umfänge auch nochmal gesteigert haben und das Ganze drumherum, was du gerade angesprochen hast. Ja, das sehe ich auch ein Problem, und es kommt jetzt auch schon so langsam bei den Teams an. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Teammanager gesprochen, die eigentlich sagen, ja, die kommen zwar jetzt an und sind super gut trainiert und wissen auch viel, aber wir brauchen jetzt eigentlich eher so ein, ja, wir müssen jetzt eher so mental coachen, weil, ne, also die sind einfach nicht sozialkompatibel so ungefähr. Also ja, vielleicht einen Sozialarbeiter brauchen die schon fast in der Mannschaft, ne? Es ist so echt krass. Und ja, ich habe jetzt in den letzten Jahren nicht selten Juniorenfahrer gesehen, die auch schon 25.000 Kilometer oder mehr trainiert haben. Und das, ja, also viel mehr wird es dann bei den Profis auch nicht, ne? Und als Profi gehst halt nicht nebenbei noch zur Schule und hast vielleicht noch irgendwie so ein normales Jugend, wie du sagst, Sozialleben, das findet einfach nicht mehr statt. Ja. Aber ansonsten fände ich das heutzutage besser, ehrlich gesagt. Heute darf man wenigstens was essen. Früher gab es nur Diät.
Ja, das stimmt.
Dafür durfte man noch was trinken manchmal. Aber ihr schafft es ja, zumindest kommt das bei uns so rüber in diversen Erfahrungsberichten von Merkel, die wir hier öfters mal eingespielt kriegen, dass ihr euch da in Bregenz zumindest noch so eine kleine Kommune am Laufen haltet von Leuten mit guten Einstellungen zum Radsport und die trotzdem Profis sind.
Ja, ich sag mal so, wir haben eine verdammt gute Trainingsgruppe. Jetzt heute hatten wir 8 Grad und Regen und trotzdem standen die Leute komplett da. Und da ist einfach der Gruppenzwang bei uns da. Wenn einer sagt, wir fahren, dann fahren wir auch. Klar, wenn heutzutage mit den Intervallen fährst, vielleicht immer 100 Meter hintereinander her, aber sobald der Intervall fertig ist, fährst du als Gruppe weiter. Und wir schaffen es eigentlich immer, dass wir irgendwie alle zusammen trainieren fahren. Was eigentlich heutzutage unvorstellbar ist. Wir haben immer noch um 10 Uhr unser Treffpunkt am Radladen und dann fahren wir zusammen los und dann macht jeder individuell sein Zeug und danach fährt man wieder zusammen heim.
Ich glaube, wir müssen jetzt hier nochmal ein bisschen aufzählen, wer da alles mit dabei ist. Also du bist mit dabei, dann waren die letzten Jahre natürlich auch immer noch deine beiden Buddies Rudi Selig und Michael Schwarzmann dabei. Niklas Merkel ist Stammgast. Wen trifft man noch am Radladen? Georg Steinhauser?
Steinhauser, Herzog, dann Herzog Junior ist ab und zu dabei, Karl. Dann Emu gibt's noch, der ist auch noch dabei und Lennart.
Ja, aber Kemner ist er wirklich noch dabei oder lebt er einfach nur in der Nähe?
Nee, er ist jetzt nicht regelmäßig dabei, aber wenn jetzt längere Ausfahrten sind, dann ist er schon auch dabei. Und jetzt haben wir, glaube ich, sonst habe ich, glaube ich, keinen vergessen. Der Brändle war früher noch dabei. Der kommt ja gebürtig von hier. Und das war's dann, glaube ich, ja.
Ja, das nice. War's.
Wie ist das mit, wenn du das als Team hättest, wäre es erfolgreich?
Doch, wäre gut aufgeteilt, ne?
Ich wollte mich gerade fragen. Ich glaube auch, wir hätten, glaube ich, ein gutes Team. Wir hätten einen kompletten Leadout. Wir hätten einen Allrounder mit Emil und wir hätten einen Bergfahrer mit Steini. Also Steini können wir auf die welligen Etappen schicken. Da haben wir noch Lenny und Emu. Also ich glaube, wir hätten schon ein verdammt gutes Team.
Ihr seid doch alle im gleichen Verein, oder? Ihr müsst da wenn man in Österreich eine Lizenz zieht, muss man Vereinsmitglied sein. Und ich glaube, ihr seid alle im gleichen Verein, oder?
Ja, wir sind alle im Pro-Cycle Bregenz. Ich glaube, das ist weltweit der Verein mit den meisten Radprofis. Also ja. Felix Engelhardt ist auch noch in dem Verein, dann Lipowitz ist auch noch in dem Verein. Und dann haben wir noch ein paar KT-Fahrer. Ich glaube, das ist von rein von der Dichte her. Ist das
meiste UCI-Punkte auf jeden Fall.
Ja.
UCI-Vereins-Ranking wird gewonnen von Bregenz.
Ja.
Ja, krass, ey. Und vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ich hatte noch eine Frage, so, die mir vorhin gekommen ist. Jetzt hoffen wir mal, dass du gesund bleibst dieses Jahr. Keine Verletzungen, keine Brüche, was auch immer. Jetzt mal so vor 7 Jahren Deutscher Meister geworden, im Jahr drauf dann hier die Giro-Etappen alle abgeräumt. Das war schon, da warst du so ein bisschen untouchable. Was musstest du früher machen, um in die Form zu kommen, und was musst du heute machen, um in die Form zu kommen? So, um in deine Topform zu kommen. Hat sich das stark verändert oder ist es eigentlich noch relativ gleich?
Und ich würde sagen, ich hänge noch eine Frage hinten ran. Und warum bist du manchmal ein halber Bergfahrer? Und jetzt?
Ah ja.
Nee, ich würde sagen, eigentlich ist für mich relativ gleich. Also ich brauche einfach einen konstanten Aufbau ohne Verletzung. Ich brauche meinen 3 Wochen richtig Zeit zum Trainieren, einfach ohne Rennen fahren. Und das hatte ich in den letzten 4 Jahren einfach nicht, weil, wie ich vorhin gesagt habe, ich hatte einen Steißbeinbruch im Frühjahr, der mir einmal komplett rausgenommen hat. Dann hatte ich einmal einen Schlüsselbeinbruch im Frühjahr. Dann hatte ich letztes Jahr den schweren Sturz in der Provence, wo ich mir die Kniescheiben geprellt habe, beide, rechts und links. Dann hatte ich einmal den Kirchen den Ellenbogen aufgerissen, dann einmal nochmal in der Dauphiné. Und ich hatte einfach in den letzten 4 Jahren, würde ich sagen, niemals mehr wie 2 Monate kontinuierliches Training. Und es war dann meistens einfach zu spät für die Saisonhöhepunkte. Und das einzige Jahr, wo ich nach Bora nochmal die Zeit hatte, war in dem Jahr, wo ich noch die Giro-Etappe mit UAE gewonnen habe. Und sonst war ich nur verletzt oder krank raus. Und deshalb hoffe ich jetzt dieses Jahr einfach, dass ich einfach mal wieder ein sturzfreies, komplett perfektes Trainingsjahr habe. Und dann glaube ich, dass ich da auch wieder vorne mitfahren kann.
Okay, krass, das ist gar nicht so. Ich weiß gar nicht, wie das. Da meldet sich jemand im Hintergrund.
Da meldet sich jemand, ja. Aber ist nicht schon.
Jetzt das Anfängerglück vorbei, Pascal.
Genau, aber.
Essenszeit.
Ja, bevor Andi seine Frage stellt, würde es mich trotzdem kurz noch interessieren, weil ich meine das ernst mit dem Bergfahren, weil manchmal, du bist dann so ein Rennfahrer wie. Ja, mir fällt jetzt gerade kein anderes Beispiel ein, aber so ein Sprinter, der ab und zu auch ein bisschen zu lange noch berghoch mitfährt und von vorne gefahren ist. So bei UAE hast du es ganz oft gemacht, wahrscheinlich auch gezwungenermaßen. So. Da warst du mit so einem Ticken zu lange dabei. Also so als Sprinter, finde ich. Wie kam es? Liegt dir das einfach manchmal auch, wenn du einen guten Tag hast, oder hast du da in der Zeit auch anders trainiert?
Ja, ich bin eigentlich früher schon recht gut berghoch gefahren. Jetzt hier mit dem Training, was wir quasi in den Bergen haben, fährst du einfach automatisch gut hoch. Und ich habe mittlerweile halt für mich rausgefunden, wie ich mein Tempo fahren kann, dass ich quasi einfach lang genug mitfahren kann. Und ich überziehe da einfach nicht und dann kommst du meistens wieder da raus, wo du gestartet bist. Also jetzt, wenn es jetzt so ein Berghochstart ist und die wie die Bekloppten reinsprinten, die kommen alle wieder zurück und dann kommst du halt da raus, wo du wieder hin musst. Und wenn's Gewicht passt und die Form passt, dann kann ich normal auch recht gut und lange mitfahren. Ohne Probleme.
Nee, wo du jetzt gerade diese ganzen Verletzungen und wie sehr sich das eigentlich durch die Jahre gezogen hat, finde ich, ist da zumindest in meiner Wahrnehmung gar nicht so viel von angekommen. Also du hast gesagt, du hast selber, bist jetzt nicht so bist du nicht so aktiv auch auf Social Media. Ich glaube auch, dass das erste Team, zumindest so UAE, da auch gar nicht so kommuniziert, oder? Also da war jetzt nicht so. Also diese Verletzungsstory, die höre ich gerade gefühlt das erste Mal. Also ich habe schon mitbekommen, dass du schwere Stürze dazwischen durch hast, aber dass du wirklich nicht so 2 Monate, länger als 2 Monate am Stück mal so richtig durchziehen konntest, das ist ja schon, das ist echt krass. Das kam irgendwie bei mir zumindest nicht so richtig an.
Der erste Tag, wo man wieder trainieren kann, kommen auch wieder die Rennen, weil einfach die Fahrer fehlen. Mhm. Also es ist halt immer das Ding. Und dann bist du halt mal einen Monat weg mit einem Bruch oder mit anderthalb Monate. Das sind für andere Trainingszeiten. Und dann kommst du halt zurück und du hast einfach keine Chance, vorne mitzufahren. Und dann siehst du halt einfach nur das Ergebnis, did not finish, oder du siehst halt einfach einen Platz hinten und dann wird es wieder abgehakt. Aber es aber ist halt...
Das Thema hatten wir, ja. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, dass irgendwie Teams echt nicht in der Lage sind, wenn man nicht gerade irgendwie der Kapitän des Teams ist, aber bei den Teams, wo du warst, warst du schon einer der guten Fahrer, dass sie echt nicht gut sind in der Kommunikation, was Verletzungen angeht, Begründung, weshalb es gerade bei Sport auch nicht so gut läuft und dass man sich echt oft nur fragt, was ist da eigentlich los? So, manche Leute verschwinden ja auch komplett von der Oberfläche. Hat oft einen anderen Grund dann auch, wie man dann nach ein paar Monaten feststellt, aber ja, ich glaube, da kann auch dran gearbeitet werden, dass die Öffentlichkeit da irgendwie mehr mitkriegt. Ich finde, das sollte jetzt auch nicht an den Fahrern liegen, dass du ein aktives Social Media hast, wo du quasi alles mitteilst, was gerade irgendwie Richtung Radsport abgeht, ja, bei dir.
Ich glaube, wenn es jetzt nicht gerade ein Fahrer ist wie Vinegar, der jetzt in der Kurve gerade ausgefahren ist, oder quasi ein Mats Pedersen, der jetzt einen schweren Sturz in Valencia hat, wird das normalerweise nicht kommuniziert. Und mittlerweile gibt es einfach so viele Verletzte und du weißt ja gar nicht, was die haben. Also es ist wie jetzt bei den Fahrern, die in Saudi in der Abfahrt gestürzt sind. Im Endeffekt waren da drei Leute. Und ich weiß nur von Laurens Rex, wie es ihm geht, weil den habe ich danach noch getroffen. Aber von den anderen zwei hast du nichts gehört. Und ich glaube, die wurden beide an dem Abend noch im Krankenhaus operiert. Aber du weißt nicht, was die jetzt haben oder wie lange die ausfallen.
Ja, hoffen wir mal, dass du dieses Jahr dann davon verschont bleibst und mal mindestens drei Monate am Stück fahren kannst.
Das wird bis
zur Tour wird mir reichen.
Bis zur Tour, das hört sich doch gut an.
Ey, war das letztes Jahr deine erste eigentlich?
Ne, die zweite war das letzte Jahr.
Die zweite.
Kleiner Tipp, aber noch, bis dahin keinen Arm drücken gegen Jascha Sütterlin.
Ja, das geht oft in einem Bruch aus, habe ich mal gehört.
Ist da wirklich schon was passiert?
Ja, ich glaube,
das hat mir sogar hier mit ihm, damals. Im Podcast schon mal, dass er beim Armdrücken ziemlich stark ist. Oder war, weiß nicht. Er hat, glaube ich, schon länger kein Armdrücken mehr gemacht.
Ich glaube, von dem Tag wird es nicht mehr so oft ausgeführt.
Dann vielleicht doch eher mit Peter Leo vielleicht.
Aber meine letzte Frage wäre, hat sich dein Musikgeschmack eigentlich in den letzten Jahren verändert? Also was wäre jetzt heute den Song, den du auf die Playlist machen würdest? Ich glaube, vor das letzte Mal, als du da warst, was war das da? Da
war mal lauter, glaube ich, oder?
Mäßiges, ne? Ja, mal genau. Lauter. Richtig.
Den würde ich auch immer noch draufpacken. Also wenn ich Intervalle fahren muss und ich habe Kopfhörer oder einen Kopfhörer drin, dann ist immer die Ballermann-Playlist und das kann ich auch nicht verheimlichen. Ich glaube, das werde ich immer so machen und ich werde immer noch den Song auf die Liste schreiben.
Aber das ist hart. Okay. Das ist hart.
Warst du bei dem Angelausflug dabei?
Intervalltraining.
Ah ja, genau, also gab es so einen berühmten Angelausflug nach Malle. War Fischsaison, also Angelsaison.
Wir haben ein Foto von Schwarzi, glaube ich, mit irgendeinem Fisch, wo der Merkel meint, es sieht aus wie ein Leopard.
Ja, wir waren dort nur zum Angeln.
Ja. Ja, das haben wir schon. Dass ihr das nur zum Angeln wart, das haben wir schon geklärt.
Und wegen der Musik.
Wegen der guten Musik, ja. Ne?
Für ein Konzert.
Das Angeln war ja in Alcudia, da sind wir ja weit weg von dem Platz, wo was passiert. Also wir waren da wirklich ganz normal unterwegs.
Ja, ey, auf jeden Fall echt schön mal wieder was von dir zu hören, weil echt super Typ. Und wann wünscht dir auf jeden Fall eine mal wieder geile Saison? Und es wird ja auch den deutschen Fans sehr gefallen.
Welches Radrennen würdest du dieses Jahr gewinnen, wenn du nur eins gewinnen darfst?
Die Tour, also eine Etappe bei der Tour.
Okay. Fährst du Sanremo?
Nee, das Sanremo lasse ich weg, weil wir haben ja noch Bling im Team Und man muss ja dann schon gucken, dass man das alles fair aufteilt. Und ich glaube, einfach so wie es aktuell gefahren wird, ist es für Bling besser. Und
kann soll dieses Jahr Giro. Werden, ne?
Ja. Und ich soll dieses Jahr Giro und Tour fahren und dann wird es relativ. Wird's ein bisschen viel, wenn man zu viel zwischenrein fährt.
Ja, aber geil, Giro und Tour schon. Aber Giro fährst du auch durch? Ist das Ziel? Oder gehst du eventuell bist du eventuell krank irgendwann?
Das hat er doch eben gesagt, wenn das Gewicht gut ist und die Form stimmt, dann ist gar kein Problem mehr drauf zu fahren.
Da nimmt man es einfach als Training mit die letzten Tage. Nee, es kommt ein bisschen aufs Wetter dann hinten raus auch drauf an, wie es einfach ist und wie der Körper noch ist, weil das Hauptziel ist definitiv die Tour. Und wenn es beim Giro alles gut läuft, dann plant man den schon durchzufahren, aber wenn da irgendwo krank wirst oder so, dann muss man schon gucken, dass man Richtung Tour wieder fit wird.
Aber brauchst du so einen großen Block vorher? Also tut dir es, also offensichtlich tut dir es ja gut, sonst würdest du es nicht machen, aber ist es einfach so auch, wie du es gerne hättest, dass du vorher wirklich so Giro mal 2 Wochen, wenn du 3 Wochen fährst und dann in die Tour? So.
Ja, ich will, also auf der einen Seite muss man sagen, ist auch ein Ziel wegen den Punkten, weil als Sprinter kannst du recht viele Punkte holen bei den Grand Tours und deshalb muss man das alles mitnehmen, auch fürs Team. Und ich habe einfach gesagt, für mich ist das beste Training, was ich machen kann, wenn ich schon mal eine 2 Wochen Rundfahrt oder 3 Wochen Rundfahrt in den Beinen habe. Und lieber fahre ich die 2-3 Wochen, wie dass ich die ganzen Eintagesrennen in Belgien fahre. Und das sehe ich einfach als bessere Vorbereitung. Und da muss man halt gucken, dass man danach nochmal Erholung ranlässt und dann nochmal richtig fit wird Richtung Tour.
Das hört sich gut an.
Gut. Dann, vielen Dank, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Vielleicht nicht mehr 7 Jahre vergehen lassen bis zum nächsten Mal. Vielleicht nach dem Tour-Etappensieg. Ja. Ey, und dein Kollegen Schwarzmann, den müssen wir jetzt hier auch mal verhaften.
Ja, vielleicht bist du noch Gravel-Profi.
Nee, das glaube ich mal nicht. Das ist dann doch zu anstrengend. Wenn man in den Matsch kommt, da bin ich da einfach zu schwer. Ich bin früher als kleines Kind bin ich mal Cross-Sport gefahren. Und jedes Mal, wenn es matschig war, bin ich im Schwamm versunken. Das war nichts für mich. Da bleibe ich lieber auf dem harten Asphalt oder auf der Bahn.
Ja, beim Gravel kann man nicht so gut rollen lassen. Ne? Das würde ich auch vermissen. Muss immer treten.
Ja, für Sprinter echt nichts. Alrighty.
Top.
Dann viel Glück, viel Erfolg.
Dankeschön. Und
vielen Dank fürs Dabeisein.
Bis bald.
Viel Spaß beim Kindererziehen oder beim Kinderziehen.
Füttern muss ich es jetzt.
Viel Spaß dabei. Ich glaube, es macht dir auch Freude. Und ja, wir drücken dir die Daumen für die Saison und ja, würden uns freuen, wenn wir ja, vielleicht dann Richtung Tour, nach der Tour nochmal quasi ein Update spätestens bekommen und vielleicht haben wir ja dann, können wir ein paar Ballermann-Hits dann spielen zur Feier.
Ja, oder machen wir dann einfach dort. Ich weiß ja nicht, wie es dort aussieht im Sommer. Ich muss mir das schon mal angucken, wie es im Sommer dort aussieht.
Zum Angeln, ne? Da gibt es auch wieder andere Fische.
Gut. Aber ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe meine Frau dort auch kennengelernt nach der Saison. Deshalb Malle
ist
definitiv für mich einfach eine Verbundenheit.
Ich wollte es nicht fragen. Im Off habe ich schon zu Basti gesagt, an diesem erste Frage würde ich reingehen, hast du deine Frau da kennengelernt oder deine Freundin? Und ich habe es mir schon fast gedacht, aber ja, ist doch schön. Ist deine Insel, ne?
Ja, definitiv. Aber wir haben das Kind heißt auch ein bisschen nach der Insel. Also wir haben uns auf Mallorca kennengelernt, wir haben uns auf Mallorca verlobt. Ich habe dort erfahren, dass wir schwanger sind. Und der Kindername ist eigentlich auch dadurch entstanden, dass wir ein paar Namen hatten. Und wir sind wandern. Nee, es heißt Alma. Und wir waren quasi wandern. Und wir hatten Alma auf der Liste und dann stand auf dem Straßenschild, wo Palma eigentlich stehen soll, war es P weg und dann stand da nur Alma. Und dann haben wir gesagt, okay, das wäre der Name. Und deshalb, wir haben eigentlich alles auf Mallorca, nur dass wir dort nicht wohnen, das ist das Einzige, was noch fehlt.
Dafür ist die Trainingsgruppe am Radladen in Bregenz besser als die am Ballermann 6, ne?
Das stimmt, ja. Vielleicht die Größe ist am Ballermann 6 noch größer von der Trainingsgruppe, aber Power haben wir hier, glaube ich, ein bisschen mehr.
Das auf jeden Fall. Sehr gut.
Dann macht's gut, Leute. Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Danke, bis dann. Ciao.